Ja, wir kommen heute zu einem Thema. Das ist eines der Lieblingsthemen von Satan. Ich habe jetzt 40 Minuten ungefähr, vielleicht 35. Aber ich wünsche mir, dass in diesen 30, 35, 40 Minuten, dass in dieser Zeit der Satan anfängt zu zittern. Das ist mein Wunsch. Dass jetzt in dieser Zeit Satan Angst bekommt, weil er sieht, was in euren Herzen passiert. Wünscht ihr euch das auch? Amen. Ich möchte, dass der Satan zittert, und ich weiß, dass nicht nur Gott jetzt alles hier hört, sondern dass auch die ganze unsichtbare Welt, die gesamte unsichtbare Welt, einen Einblick hat in das, was wir sagen, in das, was tief in unserem Herzen verborgen ist. Aber ich glaube, dass die unsichtbare Welt sich beugt und verneigt vor der Wahrheit von Jesus Christus, vor dieser einzigartigen Wahrheit, dass der Sohn Gottes auf die Erde gekommen ist, um zu sterben für Menschen, die das nicht verdient haben, die nichts getan haben in ihrem Leben, um irgendwie Gott zu gefallen, und Gott gibt alles auf. Das ist eine Liebe, die nicht begreifbar ist, aber das ist die größte Kraft. Die Bibel sagt, selbst die Klügsten dieser Welt haben es nicht ergriffen. Aber wir, das Schwache, wir haben es ergriffen. Wir haben es erkannt. Und das ist eine unglaubliche Kraft. Und welches Thema geht es heute? Es geht heute um das Thema Glaube nicht der Lüge. Am Anfang kann man oft so interaktive Sachen machen, damit ihr dabei bleibt. Jetzt dreh dich mal zu deinem Nachbar um und sag ihm, glaub nicht der Lüge.
Ein blinder Mann.
Ich möchte heute über drei Sachen reden. Über drei Fragen, die das Thema Lüge betreffen. Es geht heute nicht darum, dass wir lügen, sondern es geht um Lüge, die uns eingeredet wird. Und die drei Fragen, die ich mir gestellt habe, ist erstens, woher kommt Lüge? Zweitens, wie sieht diese Lüge aus? Können wir sie identifizieren, schon im Vornherein? Und drittens, wie kommen wir dagegen an? Das ist das Thema heute. Ich nehme das Mikro mal in die Hand, dann bin ich ein bisschen mobiler. Ich bewege mich so gerne. Woher kommt die Lüge? Das ist relativ einfach. Die Lüge kommt von Satan und nur von Satan. Es gibt Menschen, die behaupten, Gott lügt mich an. Gott hat mich betrogen, Gott hat mich belogen. Das stimmt nicht. Egal, ob du das schon einmal, 100 Mal gedacht hast, ich sage dir, Gott wird dich nie belügen. Das, was in diesem Wort steht von Gott, ist keine Lüge. Kein einziger Satz ist gelogen. Und im Umkehrschluss heißt das, jeder von diesen Versen gilt bis heute. Gottes Wort ist unveränderlich. Es gibt eine unglaubliche Entwicklung in der Theologie, die historisch-kritische Exegese, die versuchen, das Wort Gottes immer dem Zeitgeist anzupassen. Der Zeitgeist ist aber meistens ein Geist vom Satan. Der Zeitgeist, der das Treiben der Welt bestimmt, ist nicht ein Geist, der von Gott gesandt ist. Sondern so oft ist der Zeitgeist etwas Zerstörerisches. Ja, er kommt in einer scheinbaren Herrlichkeit. Dazu werden wir auch später noch kommen. Zu diesen Lügen, die auch in scheinbarer Herrlichkeit kommen. Wenn wir zum Beispiel, da habe ich jetzt selber nicht gelebt, aber die Hippie-Zeit nehmen, wo Freiheit proklamiert wurde, wo Freude proklamiert wurde als Zeitgeist. Jetzt ist die Zeit aufzubrechen aus Starre und in eine Freiheit zu kommen und in einen Individualismus zu kommen und nicht mehr eingesenkt zu sein. Aber was ist passiert mit ganz vielen Leuten, die in dieser Hippie-Gesellschaft groß geworden sind? Die waren später nicht mehr lebensfähig. Die sind zerbrochen daran, weil eben diese Freiheit, die ihnen versprochen wurde, nicht existiert hat. Und die haben sie schon gar nicht gefunden in Drogen, in Alkohol, in Partymusik, in Meditation, in was weiß ich. Sie haben es nicht gefunden. Es war eine Lüge. Ganz oft ist der Zeitgeist eine Lüge. Ich sage dir heute, Glaube nicht den Lügen. Glaube nicht den Lügen. Glaube nicht Satan. Johannes 8, Vers 44 steht, Satan ist der Vater der Lüge. Braucht ihr nicht aufschlagen. Wir werden nicht alle Stellen aufschlagen, die ich nenne, der Zeit wegen. Satan ist der Vater der Lüge. Andersrum gibt es eine Stelle in der Bibel, im ersten Johannesbrief, glaube ich, Kapitel 2, wo drin steht, in Gott ist keine Lüge. Gott ist die Wahrheit, in ihm ist keine einzige Lüge. Das möchte ich ganz klar darstellen heute Morgen. Gott wird dich nie belügen. Er wird dich nie absichtlich auf einen falschen Weg führen, damit du was lernst. Das macht er nicht. Wir denken oft, dass er uns so erzieht. Und das sagt der Hebräerbrief zum Beispiel, Hebräer 12. Seine Erziehung kommt uns vor wie Leid. Kommt uns vor, als ob wir von Gott jetzt verarscht werden. Als ob wir von Gott gequält werden. Das ist nicht der Fall. Wir müssen froh sein, dass Gott uns erziehen kann, obwohl wir von ihm weglaufen. Obwohl wir Fehler tun, sagt er, ich kann aus allem etwas machen. Ich kann aus allem etwas machen. Alles muss euch zum Besten dienen. Alles. Ich kann aus allem, ich kann aus deinem Fehler etwas machen. Das heißt nicht, dass Gott möchte, dass wir Fehler haben. Es war nie sein Wille. Es war nie sein Wille, dass wir leiden. Für Eltern ist es doch so, wenn man einem Kind etwas beibringen möchte und dieses Kind freut sich darüber, das beigebracht zu bekommen, zum Beispiel, ich mache meine Kleinkinder, Tisch zu decken, ja, man zeigt ihm, wo die ganzen Teller sind, man zeigt ihm, wo das Geschirr ist und man sagt, komm, jetzt hilfst du mir beim Tisch decken. So, dann freut man sich doch als Elternteil, wenn das Kind sagt, oh ja, super, der Papa macht das die ganze Zeit Tischdecken, das will ich jetzt auch mitmachen und macht es mit. Und man zeigt ihm, wie das geht. Da freut man sich, als Vater oder als Mutter. Wenn das Kind bei allem, was man ihm beibringen möchte, sagt, nee, das finde ich blöd, oh nee, das ist doof, dann kann es passieren, dass man manchmal dieses Kind nicht zwingt und dass das Kind dann auf die Schnauze fällt. Beim Tischdecken ist das eher nicht der Fall. Aber zum Beispiel Sachen wie das Glas nicht zu voll einschenken, ja. Sagt immer, schenk das Glas nicht zu voll ein, schenk das Glas nicht zu voll ein, du schüttest alles aus. Nein, ich will Glas voll machen, zack, und alles drüber. So. Dann muss man auch manchmal sagen, okay, ich nehme dieses Glas jetzt nicht weg. Man könnte ja immer sagen, nee, ich nehme dieses Glas weg, bevor du was machen kannst, aber manchmal muss dieses Kind lernen, dass wenn es einen Fehler macht und wenn es seinen Kopf durchsetzen möchte, dass das manchmal nicht klug ist. Das heißt, Gott befiehlt nicht uns oder diesem Kind, nimm das volle Glas, sondern er lässt es zu, dass das Kind das volle Glas nimmt. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und Satan möchte es natürlich umdrehen. Der Satan möchte, dass alles umgedreht wird, was Gott sagt. Es gibt eine Stelle im Lukas-Evangelium, Lukas 8, da können wir mal reinschauen. Lukas 8, die Verse 11 bis 12. Es geht hier um das Gleichnis vom Sämann. Und ich werde nicht das ganze Gleichnis jetzt lesen, sondern die Erklärung des Gleichnisses, und zwar die ersten beiden Verse. Das Gleichnis aber bedeutet dies. Der Same, also ein Same, der auf ein Feld oder wohin gesät wird, die Orte werden dann aufgelistet. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber auf dem Weg, das sind die, die es hören, danach kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihren Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Das ist sehr interessant, finde ich. Es gibt Menschen, die gehen davon aus, der Mensch ist von Grund auf gut. Also es gibt so zwei Theologien. Die einen sagen, der Mensch ist von Grund auf gut. Die anderen sagen, der Mensch ist von Grund auf schlecht. Es gibt noch eine Zwischentheologie, die sagen, ja, bei Babys ist das nicht ganz klar und es gibt irgendwann einen Alterspunkt, wo der Mensch tatsächlich schlecht ist und davor ist er gut. Ich glaube, dass der Mensch von Grund auf schlecht ist. Aber nicht von Grund auf der Welterschaffung, sondern seit dem Sündenfall. Ist der Mensch gefangen unter dieser Sünde? Du wirst keinen Menschen finden auf dieser Erde, wenn der noch so behütet aufwächst und wenn du ihn noch so abschottest von allem, was ihm schaden könnte, von allen Medien, von allen äußeren Einflüssen, dieser Mensch wird trotzdem schlechte Gedanken entwickeln, er wird trotzdem Wut entwickeln, er wird Schmerz entwickeln, er wird krank werden. Das heißt, alle Menschen sind unter der Macht der Sünde. Deswegen sind wir erstmal ein leeres Feld, ein leerer Weg. Und es muss gesät werden. Es muss gesät werden. Der Same muss gesät werden in unsere Herzen. Er kommt nicht automatisch. Und diese ganzen Menschen da draußen, ja, hier in Barmhausen, in Memmingen, sonst wo, die haben diesen Samen nicht. Ganz viele von ihnen haben diesen Samen nicht. Aber vielleicht haben sie schon mal einen Samen bekommen. Bei Evangelisationseinsätzen zum Beispiel haben sie einen Samen bekommen und ein Prediger erzählt jemandem von Jesus und er hört das und er versteht das, aber dann wurzelt es nicht, weil es keinen Boden hat. Und der Satan nutzt das. Er nutzt es und kommt und nimmt den Samen einfach wieder weg. Komplett. Wie viele Menschen haben das Evangelium schon zigmal gehört? Wie viele Menschen kommen jeden Sonntag in die Kirche und hören Predigten und sie setzen es nicht um? Und die Bibel sagt, Jesus selbst nennt solche Menschen Hunde und Säue. Hunde und Säue. Ihr sollt nicht die Perlen vor die Säue werfen. Ihr kennt vielleicht diesen Vers. Menschen, die das Evangelium hören, aber nicht umsetzen, es hat einen Grund, warum sie das nicht umsetzen, weil der Satan sie belügt. Weil es nicht fruchten kann. Weil der Satan immer sagt, ja Moment mal, das musst du jetzt relativieren. Du kannst doch nicht einfach so annehmen, was in der Bibel steht. Nein, mein Freund, du musst das ein bisschen anpassen auf die heutige Zeit. Oder, also, was der Prediger gesagt hat, naja, da hat es eine Sache nicht so gestimmt, deswegen musst du die ganze Predigt verwerfen, weil er hat nicht die Wahrheit gesprochen. Das passiert ganz oft bei Christen. Es gibt so viele Christen, die zerreißen eine Predigt wegen einem Punkt, den der Prediger gesagt hat, der vielleicht fragwürdig ist. Noch nicht mal sichtbar falsch, aber vielleicht, wo man diskutieren könnte. Und deswegen wird die ganze Predigt verworfen. Vielleicht habt ihr das auch schon gemacht. Das ist eine Lüge. Das ist wieder eine Lüge vom Satan. Ich glaube, wir müssen nicht viel darüber reden, woher die Lüge kommt. Allerdings muss ich schon noch mal ganz klar sagen, wir leben in einer sichtbaren und unsichtbaren Welt, liebe Geschwister. Macht euch das bitte bewusst. Macht euch bitte bewusst, wir leben in einer sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und es gibt keinen neutralen Boden. Es gibt keinen neutralen Boden. Jesus sagt, wenn es ein Kind Gottes ist, dann ist es ein Kind des Satans. Es gibt kein Zwischending. Es gibt kein Fegefeuer. Es gibt keinen Warteraum. Es gibt entweder den Vater oder nicht den Vater. Es gibt entweder Jesus Christus oder nicht Jesus Christus. Es gibt entweder den Geist Gottes oder nicht der Geist Gottes. Welcher Geist nicht der Geist Gottes ist, ist ein anderer Geist. Es gibt keinen zweiten Geist Gottes. Es gibt den Geist Gottes. Wir müssen uns dessen bewusst werden, weil wir heute viel, viel über den Satan und seine Machenschaften reden werden. Und wenn du immer glaubst, ja, also das mit Satan, das ist ein Konzept von der katholischen Kirche, um den Leuten Angst zu machen, etc., etc. Oder, ja, das wurde in der frühen Kirche wurde das erfunden, um Menschen zu kontrollieren. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das Alte Testament redet schon vom Satan. Hiob zum Beispiel, wir haben ja heute Gideon zum Beispiel gehört. Auch bei den Richtern kam eben der Satan oft vor. Vielleicht nicht in dieser Gestalt, aber auch bei den Propheten. Hesekiel redet vom Fürst der Welt, ja, vom Satan. Der Satan existiert, aber wir haben oft Schwierigkeiten, gegen den Satan anzukämpfen. Nicht wahr? Tatsächlich ist es auch so, wir sind eigentlich das Schwächste, was so existiert in dieser Welt. Es ist wirklich lächerlich manchmal. Durch was wir versucht werden können und mit welchen Gedanken wir eingelullt werden können, das ist lächerlich. Und wenn man einen klaren Moment im Geist Gottes hat, erkennt man manchmal, wie dumm diese Dinge manchmal sind, die einem eingeredet werden und die man tut. Es ist wirklich dumm. Also an sich sind wir echt unintelligent, glaube ich. Aber Das heißt nicht, dass wir nicht anfangen dürfen zu kämpfen. Ich habe vor ein paar Wochen in Memmingen geprägt über das Thema der gute Kampf des Glaubens. Und das ist mir so ein wichtiges Thema, das auch heute wieder mit einfließt. Dass wir nicht glauben, gerade in der heutigen Zeit, dass wir Christ sein können, so lala, Sünden in unserem Leben akzeptieren und wenn die Versuchung kommt, werden wir es schon schaffen. Die Bibel sagt, es wird schlimmer und schlimmer werden. Und ich glaube nicht, dass es noch so lang dauert. Ich glaube nicht, dass es noch sehr lang dauert. Und das, was in der Bibel beschrieben wird, was die Menschen entwickeln werden in ihrem Herzen, das ist genau das, was ich heute in den Medien, in der Gesellschaft, in der Schule, in der Arbeit erkenne. Genau diese Dinge. Hochmut, selbstsüchtig, zum Streit bereit oder ja, sogar streitsüchtig. Das sind alles Dinge, die so viel in den Menschen wachsen, weil eine Selbstgerechtigkeit gelehrt wird. Die fängt an mit dem Körper. Ja, dein Körper muss perfekt sein. Wenn dein Körper perfekt ist, dann darfst du dir Dinge erlauben, die andere sich nicht erlauben können. Wenn du gut aussiehst, dann kommst du weiter als Menschen, die nicht gut aussehen. Und es geht dann weiter in Persönlichkeitsstrukturen. Ich war vor kurzem mal im Osiander in Memmingen und habe nach christlichen Büchern geguckt. Ich wollte eigentlich was von Blaise Pascal kaufen oder irgendwie so ein bisschen ältere Sachen. Hatten sie natürlich nicht da. Aber habe ich mal ein bisschen rumgeschaut. So Religion, Seele und Körper und solche Sachen, also so die Ecke. Und ich war so schockiert. Ich war so schockiert, was da für ein Müll liegt. Also die Hälfte der Bücher, die besten Bücher bei Religion und Glaube waren noch alles Mögliche von Martin Luther. So, war ja ne, Lutherjahr und sowas. Aber was es für Bücher gab in Religion, dann lauter theologische, kritische Bücher, die eigentlich Gott wegerklären wollen. Ne? Oder eine Diskussion führen, wie könnte man Gott wegerklären. Und dann bei Körper und Seele ging es ja weiter. Da stand dieses Buch, Die Hütte. Vielleicht haben von euch manche den Kinofilm schon gesehen. Die Hütte stand da bei Seele und Körper. Und daneben war so ein Buch, Die Macht der Hexen wieder neu nutzen. Und ich dachte, was? Und das schmeißen sie in dieselbe Kategorie. Satan verdreht das Wort Gottes. Das ist der erste Punkt zur zweiten Frage. Wie sehen diese Lügen aus? Satan verdreht das Wort Gottes. Das ist eine seiner Lieblingseigenschaften und eine seiner Lieblingstätigkeiten. Das Wort Gottes zu verdrehen. Ich kann euch einige Stellen sagen in der Bibel. Adam und Eva. Gott sagt ganz klar, was sie dürfen, was nicht. Jedes Kind versteht das. Da gibt es einen Baum. Diesen Baum, da darfst du nichts von essen. So. Ganz einfach, ganz simpel. Du darfst alles haben, was ich habe, aber ein Baum darfst du nicht probieren. Und dann kommt Satan. Und was sagt denn die Schlange? Sagt sie, das stimmt nicht? Nein. Sie fragt, hat das Gott wirklich so gesagt? Bist du sicher, dass du das richtig verstanden hast? Wir würden sagen, natürlich haben wir das richtig verstanden, einfacher geht's nicht. Aber der Satan kommt und versucht, das wieder zu verkomplizieren und es umzudrehen. Ja, hat Gott wirklich gesagt, du wirst sterben? Nein, 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 du wirst nicht sterben. Du wirst nicht sterben. Du wirst nur so sein wie Gott und das will er nicht. Und dann? Der Mensch ist. Und beides war gelogen. Zwei Sachen hat er versprochen bekommen vom Satan. Erstens, er wird nicht sterben. Zweitens, er wird Gut und Böse erkennen können. Welcher Mensch hier auf dieser Erde erkennt Gut und Böse? Wie viele Menschen hier auf dieser Erde tun das Falsche, tun das Böse und wissen nicht, dass es schlecht ist und wissen nicht, wie sehr sie sich eigentlich binden und knechten lassen? Glaubt ihr wirklich, die Menschen wissen, was gut und böse ist? Wenn die Menschen genau wüssten, was schlecht und was gut ist, was gut und was böse ist, dann würden sie Gott nachfolgen. Und dann würden sie zu ihm kommen. Aber sie erkennen es nicht. Sie erkennen es nicht. Und gestorben sind sie auch nicht körperlich. Aber wenn Gott das Leben ist und sie vom Leben abgetrennt werden, sind sie tot. Und der Satan hat sie betrogen. Andere Stelle, Jesus in der Wüste. Der Satan kommt, versucht ihn auf verschiedene Art und Weise und er nimmt sogar das Wort Gottes und sagt, hey, in der Bibel steht, dass du dich da vom Dach werfen kannst und die Engel werden dich fangen. Dann tu das doch. Das steht doch sogar im Wort Gottes. Und Jesus kennt aber das Wort Gottes und kontert und sagt, nein, du sollst den Herrn dein Gott nicht versuchen. Das steht auch in der Bibel. So oft passiert es, dass Satan die Bibel benutzt. Und das ist ganz gefährlich für uns. Denn es gibt Prediger und es gibt falsche Theologien, und dazu komme ich jetzt auch, die der Satan benutzt. Nur weil jemand vorne steht und eine aufgeschlagene Bibel hat, heißt das nicht, dass das die Wahrheit ist. Das ist ganz wichtig. Prüft alles. Auch was ich hier sage, ich will, dass das geprüft wird. Aber es werden immer mehr Prediger kommen. Und in unserer Gemeinde ist das jetzt vielleicht nicht so ein Problem, aber in der Gemeinde in Wangen zum Beispiel, die nur Gastsprecher da haben, wird das ein großes Problem sein. Dass Prediger kommen werden, sich selbst empfehlen werden und sagen werden, ich habe die Wahrheit. Und dann werden sie die Wahrheit verdrehen. Weil nicht Gott regiert in ihrem Leben, sondern der Satan. Und weil sie auf was ganz anderes aus sind. Nämlich auf Ruhm und auf Reichtum und auf Macht. Und das wird kommen. Mehr und mehr. Und viele Menschen werden abfallen deswegen. Wollen wir uns nicht lieber dagegen schützen? Und wollen wir nicht lieber sagen, wenn diese Zeit kommt, wo der Satan die meisten Menschen verführen wird, die je verführt wurden, wollen wir dann nicht lieber gerüstet sein in der Wahrheit? In 2. Korinther 11, die Verse 12 bis 15 steht, was ich aber tue, das will ich auch weiterhin tun. Und denen den Anlass nehmen, die einen Anlass suchen, sich zu rühmen, sie seien wie wir. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter und verstellen sich als Apostel Christi. Und es ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Darum ist es nicht Großes, wenn sich auch seine Diener verstellen als Diener der Gerechtigkeit, deren Ende wird sein nach ihren Werken. Sie werden kommen und sie werden kommen wie der Satan, der auch im Paradies kam, in Herrlichkeit. Wir haben immer diese Bilder von einem Baum und Eva steht so unter dem Baum und dann kommt so eine Schlange vom Baum runter. Aber ich glaube, diese Maler haben die Bibel nicht gelesen. Die Schlange ist davor noch nicht gekrochen. Und in Hesekiel wird beschrieben, dass der Satan zunächst mal Engel des Lichts war. Und er kam auch in dieser Gestalt. Er kam in dieser Gestalt. Er hat sich immer wieder gezeigt als Engel des Lichts. Er hat sich gezeigt als das Herrliches. Wenn sowas Böses, Ekliges gekommen wäre. Glaubt ihr, Eva hätte sich darauf eingelassen? Nein, er kam verführerisch und er selbst kam in einer verführerischen Gestalt. Und Gott hat ihn bestraft und gesagt, dafür musst du im Staub kriechen. Dafür musst du im Staub kriechen und dein Kopf wird zertreten werden. Falsche Theologie bringt sehr viele Menschen weg von Gott. Und die Gefahr ist, dass die Menschen die ganze Zeit denken, sie sind bei Gott. Sie sind in der Sicherheit. Prüft es. Und um das zu prüfen, müssen wir das Wort Gottes kennen. Liebe Geschwister, das Wort Gottes ist nicht ersetzbar durch Biografien, ist nicht ersetzbar durch Sammlungen von Sprüchen, die irgendwelche Leute gesagt haben. Das Wort Gottes ist das einzige, vollkommen von Gott inspirierte Wort. Das ist die Wahrheit. Und du kannst nicht sagen, ich ersetze das Wort Gottes durch Biografien von Reinhard Bonke, von Bill Hybels, von keine Ahnung wem. Ich sage nicht, dass diese Biografien schlecht sind. Aber leg bitte nicht das Wort Gottes zur Seite, nur um ein anderes Buch zu lesen, das über Gott spricht. Warum brauchst du das? Warum musst du ein anderes Buch lesen, das über Gott spricht, wenn hier die gesamte Wahrheit drinsteht? Und wenn hier extra im Alten Testament, und deswegen lese das Alte Testament, da sind so viele Geschichten von Menschen. Das ist einfach nur länger her, aber das sind genau dieselben Geschichten wie diese ganzen großen Männer, die eine Biografie geschrieben haben. Ist doch nichts anderes. Ist doch nichts anderes, wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, Petrus war schwach, predigte, 3000 Menschen wurden hinzugefügt. Ist doch nichts anderes, als wenn du die Biografie von Reinhard Bonnke liest, der eine Evangelisation macht und da werden Leute geheilt zu Tausenden. Es ist das Gleiche. Es ist einfach nur neuer, was Reinhard Bonnke da macht. Aber es ist derselbe Geist Gottes. Und ich habe auch die Biografie von Reinhard Bonnke gelesen und es ist super ermutigend. Aber wir müssen im Wort Gottes bleiben. Weil auch diese Biografien sind nur Erlebnisse von Menschen. Und es ist nicht ersetzbar mit dem vollkommen inspirierten Wort Gottes. Also, Satan verdreht Gottes Wort. Was ist noch eine Lüge? Stolz und Erniedrigung. Wieder Stolz, wieder Jesu in der Wüste. Der Satan versucht, ihn stolz zu machen. Stolz ist ein richtig schwieriger Punkt, besonders für Leute, die im Dienst sind. Das ist ein Punkt, ich bete vor jeder Predigt, dass ich nicht stolz werde. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Dass ich nicht hier vorne stehe und meine, ja, ich habe jetzt die Wahrheit mit Löffeln gegessen oder sonst etwas. Unsinn. Das ist eine Lüge vom Satan, uns stolz zu machen. Denn wenn Menschen stolz werden, fangen sie irgendwann an, andere zu verachten. Das ist immer so. Wenn Menschen stolz werden, fangen sie an, das Schwache zu verachten. Und das ist eine sehr große Gefahr für Menschen, die sich mit dem Wort Gottes sehr gut auskennen, die viel erleben in ihrem Leben. Und es gibt Evangelisten, es gibt Prediger, die wegen Stolz abgefallen sind, die ausgetickt sind, die wurden verrückt. Weil wie kannst du diese großen Werke sehen durch deine Hand und dann meinen, es kommt von dir, ohne verrückt zu werden, ohne wahnsinnig zu werden, größenwahnsinnig. Und viele Leute sind in der Gefahr, das zu tun. Sie glauben, durch sie selbst, weil sie sich irgendwo hingearbeitet haben, können sie das jetzt tun. Ja, natürlich durch den Geist Gottes, aber sie haben es ja erreicht. Sie haben ja das in ihrem Leben erreicht, was andere nicht erreichen konnten. Diese Menschen werden abfallen von Gott. Denn Gott widersteht den Hochmütigen. Er widersteht ihnen. Aber andersrum gibt es Erniedrigung, die falsch ist. Es gibt eine gute Erniedrigung, eine Beugung vor Gott, die viele Menschen auch in unserer heutigen Zeit verloren haben. Ich bewundere da zum Beispiel die katholische Liturgie. Ich mag das, dass Leute auf die Knie gehen. Ich finde das gut, wenn man gemeinsam auf die Knie geht. Auch in Rumänien habe ich es zum Beispiel schon erlebt, wo ich in einem Gottesdienst war, wo man gemeinsam auf die Knie geht, um zu beten. Das ist eine ganz andere Haltung, liebe Geschwister, als wenn du dran stehst, singst, Jesus, hier knie ich vor dir, aber du kniest nicht. Es wird etwas mit dir machen, wenn du hinkniest. Und Gott wird es sehen, dass du dich beugst vor ihm, auch mit deinem Körper. Aber es gibt falsche Erniedrigung. Und diese Erniedrigung sehen wir zum Beispiel bei Mose oder bei Jeremia. Mose bekommt einen Auftrag. Und dann sagt Mose, aber ich kann nicht sprechen. Ich habe mich gefragt, ob das stimmt. Glaubt ihr, Gott beruft jemanden und gibt ihm dann nicht die Fähigkeit, das zu tun? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Auch bei Jeremia. Ich bin zu jung. Ich kann das nicht. Und Gottes Reaktion war Wut, nicht Verständnis. Warum war er wütend? Weil das eine Lüge vom Satan war. Satan wusste, ich habe da meine ganzen dämonischen Herrscharen in Ägypten, bei diesem Pharao. Ich meine, die hatten wirklich dämonische Kräfte, ja. Die konnten Stecken in Schlangen verwandeln, was weiß ich. Ne? Die hatten auch Zauberkräfte drauf. Das heißt, da waren große dämonische Kräfte am Werk, große Herrscher in der unsichtbaren Welt. Und Satan sieht, Gott beruft jetzt einen Mann, durch den alles verändert werden könnte. Also was tut er? Er versucht, ihn klein zu halten. Er versucht, ihm einzureden, das kannst du gar nicht. Du kannst das gar nicht. Und dann wird Gott sauer. und sagt, warum sagst du das? Warum glaubst du mehr diesen Gedanken in deinem Kopf als mir? Habe ich dir nicht gesagt, du sollst das tun? Warum glaubst du dann dem Gedanken, dass du es nicht tun kannst? Geht es uns nicht auch manchmal so? Ich habe keine Lust mehr darauf, liebe Geschwister. Ich habe keine Lust mehr darauf, dass wir durch die Straße laufen und jemanden sehen, der bedürftig ist und sofort der Gedanke kommt, oh nein, das ist jetzt peinlich. Oder oh nein, was soll ich jetzt sagen? Die Bibel sagt, wenn ihr aufgefordert werdet, von einem Hohen Rat zum Beispiel, euer Zeugnis abzulegen und euch zu verteidigen, dann wird der Heilige Geist dir die Wörter geben. Das sagt die Bibel. Aber wir glauben ja lieber unserem Gedanken, ich kann das nicht. Du kannst das. Jeder kann das. Jeder Mensch kann einen Bedürftigen sehen und für Kranke beten. Das kann jeder. Die Bibel sagt nicht, dass das ein paar können. Und ich habe angefangen, mein Leben anzuschauen und habe gemerkt, ja Dave, weißt du, du predigst jetzt in mehreren Gemeinden etc. Und toll, wie das alles läuft, Diakon und was weiß ich und Jugendarbeit. Aber jetzt schau mal bitte deinen Alltag an. Okay, in deinem Alltag, gut, du betest viel und du liest viel Bibel und du studierst das Wort Gottes und du redest mit Menschen über den Glauben und so. Aber was ist, wenn du draußen bist? Was ist, wenn du draußen bist und da sitzt ein Bettler auf der Straße? Was ist, wenn du draußen bist und jemand hinter dir im Einkaufsladen hat ganz wenig Zeug dabei, aber sieht nicht so aus, als ob er viel Geld hätte? Und ich habe angefangen, mir bewusst zu machen, dass Lügen uns davon abhalten, das Gute zu tun. Und deswegen habe ich angefangen, mich frei zu machen von bestimmten Sachen und ich fange gerade an, mich frei zu machen von Geld. Weil ich gemerkt habe, dass man oft an Geld hängt. Dass wir an Geld hängen. Aber wir merken es erst, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Und ich habe jetzt angefangen, einfach nur als Ermutigung, nicht um zu sagen, ich bin jetzt toll oder was weiß ich, als Ermutigung für euch, wie einfach das ist, habe ich angefangen, jedes Mal, wenn ich essen gehe, mehr Trinkgeld zu geben als gewöhnlich. Also wesentlich mehr Trinkgeld. Einfach, dass die Leute sehen, ich möchte sie damit segnen. Und ich habe so tolle Reaktionen schon bekommen. Wo ich essen war, ich habe, ja, keine Ahnung, wie viel Prozent Trinkgeld, aber vielleicht 40% vom Grundpreis Trinkgeld noch gegeben. Also sichtbar mehr. Und das war aber nicht viel Geld, weil ich gar nicht viel gegessen hatte. So, das ist 5 Euro oder sonst was, ja? Oder 6 Euro oder 7 Euro, keine Ahnung. Was kauft man sich jeden Tag für 5, 6, 7 Euro? Ein Döner kostet fast 5 Euro. Den gönnt man sich auch mal zwischendurch. Aber Trinkgeld, 5 Euro, 6 Euro, 7 Euro mehr geben, trauen wir uns nicht. Also habe ich angefangen, das zu tun. Und ich habe so eine tolle Reaktion bekommen von einer Frau, die sich echt wegen diesen paar Euro total gefreut hat. Ich habe erst dann nichts gesagt. Ich habe erst gesagt, nee, Sie nehmen das Geld jetzt, das ist okay, das passt so. Gibt keinen, Sie müssen nichts dafür tun, so in der Art. Und dann bin ich aufgestanden später und bin nochmal auf sie zu und habe sie gefragt, ob ich ihr was sagen dürfte. Hat sie gesagt, ja, natürlich. Und dann habe ich gesagt, dass Gott sie liebt, dass er sie geschaffen hat und dass ich der festen Überzeugung bin, dass er sie sieht und dass er eine Beziehung mit ihr möchte. Hat sie mich angeschaut. Oh, das hat mir doch schon mal jemand gesagt. Warst du schon mal hier? Hast du mir das schon mal gesagt? Habe ich gesagt, ich wüsste es nicht, dass ich das schon mal hier gesagt habe. Vielleicht war es ein Kollege von mir. Aber wenn man das ja schon so oft zu ihnen gesagt hat, dann wird es wohl stimmen. Und dann bin ich weggegangen. Und dann habe ich draußen noch gebetet für diese Frau. Also nicht in ihrem Dabeisein, aber ich habe gebetet zu Gott und habe gesagt, Herr, so, das war jetzt ein bisschen Geld, das ich gegeben habe. Das ist echt nicht viel. Aber ich wünsche mir, dass durch diese wenigen Worte und dieses wenige Geld diese Frau jetzt gesegnet wird. Und dass sie mehr zu dir geführt wird. Und wir können das wirklich einfach tun. Nicht nur durch Geld, auch durch ganz andere Sachen. Lass dich dann nicht erniedrigen und lass dir nicht eine Hierarchie aufbauen in deinem Kopf. Ja, da gibt es die Evangelisten, die können das. Und es gibt da die normalen Gemeindemitglieder, die können das nicht. In der Bibel gab es keine normalen Gemeindemitglieder. Das müssen wir verstehen. Es steht nicht im Auftrag in den Evangelien, machet alle Menschen zu Christen, sondern machet alle Menschen zu Jüngern. Das steht in der Bibel. Alle, die hier sitzen, alle, die an unseren Herrn Jesus Christus glauben, sollen nicht Christen sein, weil diesen Begriff gab es gar nicht in der Bibel. nicht einer Denomination angehörend, sondern lebendige Nachfolger von Jesus. Das wünsche ich mir. Das ist die wahre Gemeinde Christus. Dass Menschen zusammenkommen, die alle ein einziges Ziel haben in ihrem Leben, nämlich Gott zu dienen, ihn zu verherrlichen und eines Tages bei ihm zu sein. Das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Und leider ist das nicht schaffbar durch ein oder zwei Leute. Wir haben es an der Gemeindeklausur besprochen. Wir haben einfach von Bill Heibels gehört über Vision. Es gibt Momente, wo einzelne Leute eine Vision durchtragen, aber meistens wird eine Vision nur dann wirklich erfolgreich, wenn eine gesamte Gruppe sie trägt. Jetzt eine Frage, wenn jetzt hier vorne ein Prediger erzählt, wie toll das ist, wenn man Menschen heilt zum Beispiel. Und niemand von euch traut sich, für Kranke zu beten und nicht nur, also nicht so zu beten, ja Herr, also ich weiß eigentlich, dass du das kannst, aber ich weiß jetzt nicht, ob du heilen möchtest und deswegen bitte ich dich, dass du es vielleicht tust. Ich finde so ein Gebet nicht in der Bibel. In der Bibel hat Jesus gesagt, was willst du? Der Mann sagt, ich will gesund werden. Dann sagt Jesus, okay, steh auf und geh. Dein Glaube hat dir geholfen. Du hast es geglaubt, dann bist du jetzt geheilt. 1. Johannes 5, wenn wir bitten nach seinem Willen, dann haben wir die Zuversicht, dass wir erhalten haben, um was wir gebeten haben. Aber wir haben immer Angst, andere zu verletzen. Für jemanden zu beten und dann wird er doch nicht geheilt. Also bitten wir lieber ganz vorsichtig, damit der schon merkt, dass es nur eine Eventualität ist, dass der jetzt geheilt wird. Was ist das für ein Blödsinn? Und wenn er nicht geheilt wird, dann ist es doch Gottes Sache und nicht meine. Und wenn er geheilt wird, dann ist es doch Gottes Sache und nicht meine. Muss ich mich dafür rechtfertigen, dass Gott ihn nicht geheilt hat? Ich muss mich höchstens dafür rechtfertigen, zu sagen, ich habe keinen Glauben gehabt. Und es ist leider manchmal der Grund dafür, dass Menschen nicht geheilt werden. Jesus hat immer geheilt und es gibt eine Stelle, wo drin steht, er konnte nicht viel tun wegen ihres Unglaubens. Sonst hat Jesus immer geheilt. Alle. Aber dass wir aufhören, ständig uns klein zu reden und ständig zu sagen, ja, aber wir müssen ja und arbeiten und das braucht alles so viel Zeit und oh, was denken die Leute von mir? Das ist Lüge vom Satan. Die nächste Lüge, Verführung. Liebe Geschwister, wir sind echt zu mehr berufen als für Alkohol, Zigaretten, Pornografie, Fußball, was weiß ich. Ich weiß nicht, ob jemand von euch raucht. Ich habe vor kurzem eine Predigt gehört, wo jemand auch über Zigaretten gesprochen hat. Hat er sich eine Zigarette geben lassen, hat dieses kleine Ding gezeigt, hat gesagt, wisst ihr, wie lächerlich das ist? Das ist ein paar Zentimeter langes Ding mit Tabak drin und du lässt dich davon knechten. Du lässt dir Geld aus der Tasche ziehen ohne Ende, obwohl du es eigentlich nicht toll findest. Und du glaubst, du musst eine Therapie durchmachen? Und du glaubst, dass du Zeit brauchst, um geheilt zu werden? Wir verwässern das Wort Gottes, liebe Geschwister. Wir sagen, ja, Gott kann von Alkohol heilen. Von Alkoholsucht. Aber nur durch Therapien. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass manchmal Gott durch Therapien heilt. Ich möchte nicht sagen, dass Christen nicht mehr zu Ärzten gehen sollen. Gott hat uns Weisheit gegeben, hat uns Reichtum gegeben, hat uns Erkenntnis gegeben, Dinge in der Natur zu erkennen, die uns helfen. Aber lass uns doch aufhören, das Wort Gottes immer in Psychologie, in Medizin hineinzuzwängen. Das ist Quatsch. Jesus hat Menschen so geheilt. Und Jesus ist in dem Fall unser Vorbild. Er ist hingegangen, er hat einen lahmen Mann gesehen und hat ihn gefragt, was er will. Und dieser lahme Mann sagt, ich möchte laufen. Und Jesus sagt, okay, ich sehe deinen Glauben, du bist geheilt. Der Mann springt auf und kann gehen. Der kann nicht nur stehen. Der musste keine Physiotherapie machen, sondern der konnte laufen. Warum glauben wir das nicht? Es ist so zerstörerisch, dass Christen festhängen bei Alkohol, Zigaretten, bei falschen Filmen, bei Lügen, bei Betrug im finanziellen Bereich, bei Gier und immer sagen, ja, ich komme leider nicht frei. Das ist jetzt 20 Jahre so. Und Gott wird mir das verzeihen Und ich höre jetzt auf, dagegen zu kämpfen. Warum? Warum hörst du auf? Der einzige Grund, den ich sehe, ist, dass du nicht mehr glaubst, dass du geheilt wirst und dass du freikommen kannst. Ich glaube, und ich habe das auch so erlebt in meinem Leben, dass man von manchen Dingen sofort frei wird und von manchen Dingen nicht. Aber wenn du gar nicht glaubst, dass du frei wirst, wirst du gar nicht frei. Ich wurde von Selbstmordgedanken sofort frei. Von Pornografiesucht nicht. Ich wurde von Lüge relativ schnell frei. Von Lügen, die ich immer wieder gesagt habe. Aber von Mediensucht nicht. Aber ich habe immer geglaubt und ich glaube immer noch, dass Gott heilt. Das glaube ich. Erster Timotheus 3, 4 bis 5. Als wir bei euch waren, sagten wir voraus, dass Bedrängnisse über uns kommen würden, wie es auch geschehen ist und wie ihr es wisst. Darum habe ich nicht länger ertragen und habe zu euch gesandt, also haben wir ihn, Timotheus, zu euch gesandt, um zu erfahren, wie es mit eurem Glauben steht, ob der Versucher euch versucht hätte und unsere Arbeit vergeblich wäre. Der Versucher ist da und er versucht alle Menschen. Und die Offenbarung, wo es dann auf das Ende zugeht, erzählt, wie viele Menschen abfallen werden durch den Versucher. Abfallen werden. Nicht, da geht es nicht um Menschen, die nie geglaubt haben. Wenn du abfällst, dann warst du gläubig. Das sind nicht Heiden. Das sind nicht ungläubige Menschen. Sondern es wird einen Abfall geben vom Glauben. Und ich glaube, dass dieser Abfall durch diese ganzen Lügen passieren wird. Durch das verdrehte Wort Gottes, durch Stolz und Erniedrigung, durch Sünde, durch Verführung und einer der schlimmsten Punkte, der durch Sünde und Verführung kommt, Identität. Erst kommt eine Verführung. Es ist immer so bei Satan. Erst kommt die Verführung. Ja, du musst das jetzt tun oder das ist gut für dich oder das macht man halt so. Und dann tust du es und was passiert dann? Dann kommt der Satan und sagt dir, du bist so schlecht. Du bist so schlecht. Du hast dich verarschen lassen. Du weißt ganz genau, dass das falsch war, was du gemacht hast. Und du hast es schon so oft gemacht. Wie willst du davon je wieder loskommen? Und irgendwann sagt er dir, wie soll dir Gott das verzeihen? Das hast du 100-mal gemacht. Glaubst du, Gott nimmt dein Gebet noch ernst? Und seine ganze Identität wird angegriffen in Christus. Satan sagt, du bist kein Kind Gottes mehr. Aber die Wahrheit ist, er hat Angst vor Kindern Gottes. Deswegen sagt er dir das. Paulus Name war bekannt in der unsichtbaren Welt. Weil er wusste, wer er ist. Und weil er eine Autorität hatte. Satan hat Angst vor den Kindern Gottes. Satan hat Angst vor Menschen, die Satan ins Gesicht sagen, das ist eine Lüge. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, zum Abschluss, wie können wir denn gegen die Lüge kämpfen? Wie können wir denn gegen die Lüge, wenn lauter solche Gedanken kommen, wenn wir schon gefangen sind, oh, Alkohol, Zigaretten, falsche Theologie, Stolz, Erniedrigung, meine Identität ist in Frage gestellt. Wie kommen wir dagegen an? Kommen wir dagegen an, dass wir uns hinsetzen und sagen, oh, ich bin so schlecht und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ein Prediger hat mal gesagt, die Waffenrüstung ist so konzipiert, das einzige Teil, was fehlt, ist der Rückenpanzer. Warum? Weil Christen nicht dazu gedacht sind, wegzulaufen. Es gibt Momente, wo wir vor Sünde fliehen müssen, zum Beispiel sexuelle Sünde. Wird auch geraten, wird auch bei Josef zum Beispiel dargestellt, lieber zu fliehen, als dann hinzustehen und zu sagen, ha, du kannst mich nicht verführen. So. Aber meistens steht in der Bibel, dass wir kämpfen sollen. Aber frontal. Brustpanzer ist vorne, hinten haben wir keine Rüstung, weil wir die nicht brauchen. Wenn wir verstanden haben, welche Identität wir haben. Wir haben die Autorität von Gott. Das heißt, Autorität bedeutet, du kannst alles tun, was im Willen dieses Herrschers ist, und es wird genehmigt. Du kannst alles bestellen, jetzt mal, sag ich mal, auf Königreiche ausgeweitet. Wenn im Mittelalter jemand eine Autorität vom Fürsten oder vom König hatte, durfte der ins Dorf gehen und durfte zum Pferdehändler gehen und sagen, 2 Pferde für den König. Und er sagt, ja wie, 2 Pferde, hast du Geld? Sagt er, nein, aber ich habe hier diesen Stempel vom König und dieser Mann wird ihm die 2 Pferde aushändigen. So funktioniert es in der unsichtbaren Welt. Der Mann, von dem Jesus gesagt hat, er hat am meisten Glaube, war ein Hauptmann, der gesagt hat, ich verstehe, wie das läuft. Du sagst einfach was und die unsichtbaren Mächte müssen das machen, weil bei mir läuft das genauso. Und Jesus sagt, ich habe noch nie so viel Glauben gesehen. Es ist wirklich simpel. Es ist wirklich simpel. Es gibt einen Unterschied zwischen eine Gunst bei Gott haben oder eine Autorität von Gott haben. Und diesen Sprung, den wünsche ich mir, dass wir den schaffen. Nicht immer nur zu denken, ja, oh, hoffentlich und hoffentlich. Die Bibel redet nicht von hoffentlich. Die Bibel redet von ganz klaren Zusagen. Und die können wir in einer Autorität gebrauchen. Epheser 6, 11 bis 12, braucht nicht aufschlagen, da steht eben die Waffenrüstung. Kurz danach. Und in diesen Versen 11 bis 12 steht, zieht an die Waffenrüstung, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewalten. Zieht an dieses, lest euch durch. Und sagt, wenn mir da irgendwas fehlt, dann brauche ich das. Und wenn ihr dann angezogen seid, dann hockt ihr euch nicht aufs Sofa, sondern dann kämpft ihr im Gebet, im Gespräch mit Leuten. Und lasst euch vom Heiligen Geist leiten. Johannes 8, Vers 22. Sie werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird sie frei machen. Warum glauben wir das nicht? Warum glauben wir nicht, dass der sagt, wenn sie die Wahrheit erkennen, wird die Wahrheit sie frei machen? Der hat auch gesagt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Warum sagt er wirklich frei? Ja, weil er das so meint. Weil er meint, wenn du frei bist, dann musst du nicht mehr rauchen. Dann musst du auch nicht mehr Alkohol trinken. Das musst du nicht. Alkohol zum Beispiel ist so eine Lüge vom Satan. Ich habe eine Predigt gehört, da hat der Mann gesagt, das ist echt lächerlich, wie Satan alles verdreht. Wo es am meisten Alkohol gibt, nennen sie es Happy Hour. Und dann sagt der Satan dir, du brauchst Alkohol, um dich gut zu fühlen. Aber warum brauchst du dann nicht nur ein Bier, wenn es so funktionieren würde? Warum reicht dann nicht ein Bier? Du trinkst es, fühlst dich besser. Du trinkst es, fühlst dich ein bisschen besser. Sagt Satan, nee, ist noch nicht so gut. Trinkst noch eins, fühlst dich wieder ein bisschen besser. Trinkst noch eins, fühlst dich besser. Trinkst noch eins, bist besoffen. Das ist die Lüge vom Satan. Wie viele Christen sind gefangen in solchen Punkten? Wir sind nicht dazu geschaffen. Wir sind nicht dafür geschaffen. Du bist geschaffen für was ganz anderes. Du bist geschaffen für eine Erfülltheit im Geist, nicht eine Trunkenheit in Alkohol. Du bist geschaffen für eine Freude im Geist, nicht für eine Selbsterniedrigung, wo du ständig sagst, ich kann nichts. Du bist nicht geschaffen dafür, dir ständig Sorgen zu machen, um Finanzen, um was weiß ich, sondern in einer Freude und Hoffnung und Zuversicht zu leben. Dafür bist du berufen, für nichts anderes. Und Satan gibt dir irgendwas anderes, wo wir meinen, das müssen wir jetzt machen. Jakobus 4, Vers 7. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Wisst ihr, was da steht? Erstens steht da widerstehen. Ich habe es im Griechischen nachgeguckt. Das ist sehr einfach zu verstehen. Das heißt genau das. Gegen etwas anstehen. Hinstehen und zu sagen, Satan, das ist eine Lüge. Wenn ein Gedanke bei dir kommt, das ist mein praktischer Tipp. Wenn ein Gedanke kommt, der dich zu irgendwas verführen will, und du weißt eigentlich im Inneren, das ist falsch, aber da ist so ein Zug dahinter, ja? Und oh, aber irgendwie, ich will es, aber irgendwie will ich es nicht. Und mach eines. Du weißt, dass es eine Lüge ist. Das musst du wissen. Wenn du das weißt, dass das einfach eine dämliche Lüge ist, dann sagst du es ihm. Sag zu Satan, wir dürfen den unsichtbaren Mächten was sagen, das haben die Apostel auch gemacht, ja, die haben direkt zu den Dämonen gesprochen, haben nicht zu Gott gesagt, bitte mach den mal weg, sondern Jesus hat die Dämonen angesprochen, ja. Er hat gesagt, du, böser Geist, raus. Also sagst du, du, böser Gedanke, weg. Du bist eine Lüge. Und wisst ihr, was passieren wird? Er geht. Er hat keine Kraft mehr. Weil plötzlich erkennst du wieder, klar, plötzlich erkennst du wieder tatsächlich, wow, was wäre passiert, wenn ich das gemacht hätte? Ehebruch, auch so ein Punkt. So ein Zug. Oh, aber eigentlich habe ich es doch verdient, weil mein Partner kümmert sich nicht um mich. Und, oh, und ich habe doch ein Recht auf meine Sexualität. Und der ist viel hübscher. Und warum hat Gott mir keine hübschere Frau oder hübscheren Mann gegeben? Und jetzt habe ich das Recht darauf und was weiß ich. Oder auch dieses Hilflose. Ja, irgendwie, ich weiß, dass es nicht richtig ist. Und oh, eigentlich liebe ich meine Frau oder meinen Mann, aber oh, der Zug ist so stark. Sag das nicht. Sag, das ist eine Lüge. Es ist eine Lüge. Du musst gar nichts tun, was Satan dir sagt. Du musst nichts tun, was er dir sagt. Du musst nicht einmal in der Woche sündigen. Das musst du nicht. Es gibt kein Gesetz, das sagt, jeder Christ kommt frei von Sünde, aber da jeder ein Sünder ist, muss er einmal im Monat Sünde tun. Das stimmt nicht. Du musst gar nie auf den Satan hören. Wir sind einfach schwach, das ist das Problem. Und wir werden nie so stark sein, dass wir heilig sind wie Gott. Aber wir müssen nicht sündigen. Wir müssen nicht immer sündigen, wenn Satan uns irgendwas sagt. Widersteht dem Teufel, was passiert? Widersteht dem Teufel, so ist er beleidigt. Nein. Widersteht dem Teufel, dann kommt er später wieder. Nein. Widersteht dem Teufel, so flieht er. Er dreht sich um und haut ab. Er dreht sich nicht nur um und geht weg, er flieht, er rennt weg vor dir. Er rennt weg, weil er Angst hat vor dir, vor deiner Autorität. Weil das Feuer, das du in dir trägst, kann plötzlich seine Macht in anderen Menschen entreißen. Davor hat er Angst. Glaube nicht der Lüge. Das Gegenteil von Lüge ist Wahrheit. Wir müssen die Wahrheit kennen. Dieses Wort Gottes, das müssen wir kennen. Das Wirken des Heiligen Geistes, das müssen wir kennen und erkennen können. Lasst uns nicht schwach sein. Hören wir auf damit. Ganz ehrlich, wer von euch hat denn Lust, schwach zu sein? Wer von euch hat denn Lust, in seinem Umfeld Christen zu beobachten oder in anderen Gemeinden Christen zu beobachten, die in die Mission gehen, die auf die Straße gehen, Leute heilen und man selber sitzt immer zu Hause und denkt sich, oh, also was ist das bei mir? Warum funktioniert das bei mir nicht? Da hat doch keiner Lust drauf. Ich wünsche mir mehr. Ich glaube, wir sind echt so viel mehr berufen. Wir machen uns echt klein. Glaube nicht den Lügen. Geh raus heute aus diesem Gottesdienst und fang an, gegen Satan zu kämpfen. Das sage ich ganz bewusst. Wir kämpfen gegen Satan. Wenn da steht, wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte, dann kämpfen wir nicht gegen irgendwelche anonymen Mächte. Oder gegen Untermächte von Satan. Wir kämpfen gegen ihn und sein Herr. Und gegen seine Lügen und seine Lügengeister. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich danke dir jetzt für dieses Wort, das du uns gegeben hast. Und Herr, du siehst jeden Einzelnen von uns. Du siehst, wer gebunden ist. Du siehst, wer Angst hat. Du siehst, wer sich kleinredet. Du siehst, wer stolz ist. Du siehst, wer das Wort Gottes nicht versteht oder eine ganz falsche Theologie hat. Vater, du kennst alles. Du kennst, wer in Sünde und Verführung drinsteckt. Du kennst jeden, der sagt, ich habe meine Identität noch nicht gefunden. Aber Herr, ich bete jetzt. Ich bete jetzt, Geist Gottes, wirke in uns. Wirke jetzt in uns. Herr, ich glaube, dass du jetzt Sachen verändern kannst, dass du jetzt frei machen kannst von Alkohol, von Zigaretten, von Pornografie, von falschen Freunden, von finanziellen Betrügereien. Du kannst frei machen. Du kannst frei machen. Dazu sind wir bestimmt. Wenn nicht du frei machen kannst, dann kann es keiner. Du bist der Herr. Du bist Gott. Du bist Gott. Du bist der allmächtige Gott. Und du bist so wunderbar, Herr. Du hast nur Gutes für uns. Du hast die Wahrheit, du hast die Liebe. Du bist die Wahrheit und du bist die Liebe. Herr, verändere uns zu deinem Bild und lass uns endlich leben. Lass uns leben, Herr. Zeig uns das wahre Leben. Amen.